Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge des Berlin Mitte Talk, dem Podcast von Politik und Kommunikation mit mir, Tobias Schmidt. Und wir steigen heute ein mit einem brandaktuellen Thema. Wir besprechen nämlich ein Buch, was gestern erschienen ist, geschrieben von einer, ich zitiere den aktuellen Spiegel, umstrittenen Journalistin, die heute mir gegenüber sitzt, liebe Julia Ruß, herzlich willkommen.
Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
Julia, du bist Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, Moderatorin des NDR-Formates Klar und, wie eben schon angesprochen, jüngst Autorin eines Buches mit dem Titel Linksgrüne Meinungsmacht, die Spaltung unseres Landes, erschienen im Langen Müller Verlag München. Und ich würde dich gerne direkt zu Beginn etwas challengen mit der Frage, ist das Buch nicht etwas anachronistisch, so 4 bis 5 Jahre zu spät, hat der Wind sich nicht längst gedreht und wir haben einen deutlich konservativeren Zeitgeist als noch vor ein paar Jahren?
Naja, das ist die Frage, was man sich jetzt anschaut. Wenn man sich jetzt die aktuelle Bundesregierung anschaut, dann kann man sagen, die ist etwas konservativer gesinnt als jetzt die Ampelpolitik, einfach weil die Union mitregiert. Aber in der, ja, im medialen Diskurs kann man sich schon fragen, ob nicht auf der Seite der etablierten Medien, wenn man sich so nennen will, ob da nicht doch auch immer noch eine linksgrüne Deutungshoheit vorherrscht. Also sagen wir mal, linkere Positionen oder auch grünere Positionen deutlich stärker vertreten sind und konservative und auch liberalere da hinten runterfallen und einfach nicht die große Öffentlichkeit haben, wie es andere haben.
Das heißt, als der Kanzler einen Tag vor der Bundestagswahl groß getönt hat, links ist vorbei und von linken und grünen Spinnern gesprochen hat, da war er vielleicht etwas verfrüht.
Ja, würde ich schon sagen. Also wenn man sich aktuell jetzt die Politik anschaut, dann meine Wahrnehmung dominiert ja eher die SPD mit ihren Thesen und ihren Themen, die sie durchsetzen wollen, weil vermutlich auch an Friedrich Merz Angst hat, dass die Regierung vorzeitig zerbricht und er will unbedingt, unterstelle ich einfach mal, und er will unbedingt Kanzler bleiben. Da macht er wahrscheinlich einige Kompromisse, die er eigentlich nicht so machen würde. Und da bin ich persönlich gerade relativ enttäuscht und frage mich, wohin dann die Reise geht in 4 Jahren, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht. Weil in meinen Augen so die große Hoffnung von vielen Menschen im Land ist eigentlich, dass es einen Politikwechsel gibt, was ja die CDU versprochen hat, und dass die eigenen oder die Meinung, die man selber oft hat, auch dann in konkrete Politik umgesetzt werden und dass auch medial sozusagen sich das Klima ein wenig verändert, weil man in meinen Augen gesehen hat, dass das Pendel jetzt in den letzten Jahren auf die linke Seite ausgeschlagen ist, und das verursacht in meinen Augen nur, dass die AfD auf der rechten Seite so stark wird, weil das halt einfach die Gegenbewegung ist. Und ich finde immer, es ist halt eine große Kunst, dann eigentlich dieses Pendel dann aufzuhalten an der richtigen Stelle, wo es halt nicht ins Extreme überschwappt.
Siehst du in dem Zusammenhang die Rolle von so Leuten in der Regierung, wie zum Beispiel Wolfram Weimer, der das Gender-Sternchen jetzt verboten hat, oder Julia Klöckner, die Regenbogenflagge runternimmt? Ist das, sind das Poster-Guys? Sind das Leute, die einen konservativen Wandel verkörpern, der dann, du würdest wahrscheinlich sagen, gar nicht wirklich Substanz hat?
Ja, also die zwei, muss ich sagen, sind mir positiv aufgefallen, weil es halt auch mutig ist, wenn du sagst, nee, Regenbogenflagge wird jetzt nur einmal im Jahr aufgehängt und das war's. Man muss die Bewegung oder diese Flagge behandeln wie jede andere politische Bewegung auch. Und Wolfram Weimer hat man ja genau deswegen als Gegenmodell zu einer Claudia Roth da in die Position gehoben. Und finde ich, man kann ihm unterstellen, dass er irgendwie polarisiert, aber ich finde es auch nicht schlimm. Also auch mir wird unterstellt, ich polarisiere. Und das, was ich zumindest von ihm in Talkshows und so mitbekomme, habe, war eigentlich sehr solide und auch vom Typ her ausgleichender. Also ist ja jetzt keiner, der einfach nur draufhaut, sondern durchaus auch differenzierte Dinge dann wiedergibt. Also ich finde, das ist zumindest ein Lichtblick in der Regierung, weil ich mag es nicht, wenn alles weichgewaschen ist. Und das hat ja so eine große oder jetzt kleine Koalition hat es ja schon immer an sich, dass man da immer nicht mehr weiß, woran man am Ende ist.
Ich habe eben das Spiegelporträt angedeutet, was in der aktuellen Ausgabe über dich veröffentlicht wurde. Bist du zufrieden damit? Fühlst du dich korrekt wiedergegeben?
Ja, also natürlich wusste ich, dass der Spiegel jetzt vielleicht nicht ganz so nett zu mir ist, und das Risiko bin ich auch eingegangen. Also mir liegt jetzt auch nichts ferner als irgendjemand oder als nur mit Journalisten zu reden, die mir genehm sind, weil ich das selber bei Politikern immer total doof finde, wenn sich jemand das anmaßt, da irgendwie Unterschiede zu machen. Ich finde, da sind ein paar gemeine Aspekte drin, weil die halt irgendwie in meinen Augen die Realität verzerren, weil sie mich dann so unglaublich naiv rüberkommen lassen, wo ich mir denke, naja, also ich würde mal jetzt behaupten, ich wäre jetzt nicht da und hätte jetzt nicht alles, was du vorher aufgezählt hast, ein Buch geschrieben und so weiter und auch zumindest ein Format in der Pilotphase, wenn ich nicht in irgendeiner Weise auch nicht ganz so naiv bin, wie die Autorin mir unterstellt hat. Und nicht, das regt mich da immer so ein bisschen auf, weil das natürlich mit so einem Klischee spielt, dass ich, sagen wir mal, mein ganzes Leben lang mich auch ein bisschen begleite, dass Leute mich für etwas dümmlich, etwas naiv, sehr mädchenhaft darstellen, wo ich mir immer denke, also ihr wisst gar nicht, also man ist meistens, so ist meine Meinung, Wahrnehmung meistens, ist man intelligenter, als die Leute annehmen und es überrascht sie dann immer ein wenig.
Du hast gerade schon dein eigenes Format in der ARD angesprochen, die NDR-Sendung Klar, die jetzt mit Anfang des Jahres gestartet ist und mit 3 Folgen in der Pilotphase ist. Gibt es da schon einen Fingerzeig, wie es da weitergeht?
Ich weiß aktuell noch nichts, nee. Also das müsste man bei den Häusern nachfragen, weil die in der Evaluationsphase gerade sind. Also wird geschaut, wen haben wir erreicht? Haben wir die Zielgruppe erreicht, die wir erreichen wollten? Also eigentlich vor allem eben die, die sich so in der bürgerlichen Mitte befinden. Und mein persönlicher Anspruch auch, Leute zu erreichen, die wirklich abgewandert sind vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die man wieder zurückholt dadurch. Oder die halt dann einfach zumindest dieses eine Format schauen und vielleicht dann auch merken, ach, die ARD oder auch das ZDF hat ja sonst auch noch Dokus, die gar nicht mal so dumm sind, weil so ist es halt. Also ich finde, da musst du einmal, du findest da viel Angebot. Natürlich gibt es auch viel, wo man sich aufregen kann. Das gebe ich ja auch zu. Das tue ich ja selber manchmal auch. Aber da gibt es wirklich ein breites Angebot und da wird viel zu viel Bashing betrieben in meinen Augen, was das, der Öffentlich-Rechtliche angeht. Das heißt, es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, glaube ich. Dann werden wir es wissen, ob es weitergeht.
Wie muss man sich die Genese dieses Formates vorstellen? Kam da jemand auf dich zu und hat gesagt, wir haben jetzt mit Panorama und Monitor eher linke Investigativformate, jetzt hätten wir gerne ein konservatives Gegengewicht und du bist die Person dafür? Oder wie lief das ab?
Nee, das lief eigentlich ganz anders ab. Wir wussten auch gar nicht am Anfang, wie wir das genau gestalten, also ob das wirklich ein präsentiertes Format sein soll oder ob wir nicht einfach eine Doku machen, ohne dass da irgendjemand da vorne sitzt und moderiert. Und ich war von Anfang an dabei. Also wir hatten auch erst vor, eine normale Doku ARD-Story zu machen über in dem Fall Transgender und auch mal die kritische Seite beleuchten, ob da nicht kleine Kinder und auch Jugendliche viel zu schnell das Okay bekommen von Eltern, von dem Umfeld, von Psychologen zu sagen, ja, du bist vielleicht wirklich das andere Geschlecht. Also dass man vielleicht, dass dieser Hype sozusagen ein bisschen analysiert wird, den wir da durchaus bei dem Thema auch sehen. Und dann hat sich das aber nicht so ergeben, dass es dann letztendlich so gekommen ist, dass wir eine Doku gemacht haben. Und dann aber ist uns halt oder bei uns im Team eben trotzdem der Gedanke noch da gewesen, aber es braucht doch generell irgendwie mal ein bisschen was gegenwürstet. Also auch nicht nur, diese Doku, die jetzt nicht geklappt hat, sondern es braucht eigentlich ein ganz eigenes Format, wo man all diese Themen, die einen schon seit Jahren unter den Nageln brennen und wo man sich immer aufregt, dass man da eine Unausgewogenheit sieht in der Berichterstattung, dass man das mal angeht. So ist es dann herausgewachsen und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie kriegt man auch eine gewisse Signalwirkung. Also ist ja auch logisch und da war für uns dann auch klar, dass wir das wahrscheinlich irgendwie präsentiert machen müssen und auch um Glaubwürdigkeit zu gewinnen, weil ich finde, das Schwierigste ist ja eigentlich, wenn du Leute erreichen willst, die dich eigentlich hassen, also man kann es manchmal nicht anders sagen, bei Leuten, die den Öffentlich-Rechtlichen ablehnen, dann brauchst du eine Glaubwürdigkeit, die so authentisch ist, dass die dir das abnehmen. Also mir wird es auch teilweise vorgeworfen, dass ich das ja nur spielen würde, wo ich mir denke, jetzt wenn ihr euch so ein bisschen mit mir beschäftigt habt oder mein Leben kennt, dann wisst ihr, dass es nicht so ist. Sonst, also ich glaube, das hältst du auch dauernd nicht durch, wenn du da irgendwie nur spielst, dass du irgendwie so halb konservativ gesinnt bist und eigentlich findest du alles auf der linken Seite voll geil. Das war auf jeden Fall der Gedanke dahinter.
Jetzt bist du natürlich für einige Kollegen auf der linken Seite im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Art rotes Tuch. Also ich glaube, Jan Böhmermann und Anja Reschke haben sich ja schon irgendwie sehr subtil oder auch nicht subtil negativ geäußert. Auf jeden Fall triggerst du was bei Leuten. Würdest du dich eigentlich selbst primär als konservativ sehen oder würdest du dich auch vielleicht eher als eine Art Anti-Links sehen? Also ein Schwerpunkt deiner Arbeit scheint ja auch einfach das Dagegen des Linkssein zu sein.
Also ich würde schon sagen, dass, also ich finde es, sich nur dagegen abzugrenzen, finde ich immer zu wenig. Also das ist ja so AfD-Methode. Wir haben noch kein Programm, aber alles, was die machen, ist blöd. Das halte ich für falsch. Ich würde schon sagen, ich bin wahrscheinlich von der politischen Gesinnung her am ehesten konservativ, aber ich bin auch bei vielen Punkten sehr, sehr liberal. Also zum Beispiel gerade beim Thema Familienpolitik oder so. Also Homo-Ehe zum Beispiel würde ich auch nie in Frage stellen. Es war Zeit, dass es kommt. Auch sowas wie, muss man heiraten, muss man Kinder kriegen? Da bin ich überhaupt nicht, also finde ich, bin ich überhaupt nicht konservativ, sondern liberal und sage, macht doch einfach, was ihr wollt und lasst euch ja nicht von einer Gesellschaft vorgeben, was ihr zu tun habt. Weil das finde ich zum Beispiel bei manchen konservativen Kreisen in der Denke halt das Schwierige, dass man sich so in, also dass dann schon sehr starke Konventionen herrschen und dass es ganz, ganz schwer ist, da auszubrechen und dieses Traditionelle dann eher was Erdrückendes hat. Und das mag ich nicht. Also da bin ich dann auch wirklich, da bin ich weg, wenn mir sowas auffällt. Also da bin ich, würde ich sagen, auch durchaus jemand, der wahrscheinlich am besten zu bezeichnen ist als liberal-konservativ. Und was mich halt in den letzten Jahren schon sehr aufgeregt hat, ist halt, dass linke Positionen sehr, sehr dominant waren und oft medial halt auch gar nicht hinterfragt wurden und du dich ständig rechtfertigen musst, wenn du anderer Meinung bist, als wenn du konservativer eingestellt bist, auch beim Thema Migration. Also ich finde es eigentlich überhaupt keine Frage, dass man illegale Migration, weil sie illegal ist, dass man das ablehnt und dass man eigentlich auch eine illegale Migration von null haben will. Das finde ich überhaupt kein, also was soll daran jetzt strittig sein? Also da frage ich mich schon wieder, warum regen sich dann andere über meine Meinung auf, die eigentlich ja den, ich würde sagen, schon auf dem rechtlichen Boden stehen, also dass niemand mit ohne Aufenthaltsgenehmigung reinkommt in das Land. Das ist ja eigentlich etwas, was wir uns so zum Ziel gesetzt haben, was jedes Land genauso macht. Also verstehe ich manchmal die Aufregung nicht, wenn man mit bestimmten Positionen dann so Gegenwind bekommt und wundere mich manchmal selber, dass mir unterstellt wird, dass ich eben polarisiere oder streitige Meinungen habe, umstritten bin und so, weil ich echt erstaunt bin, wie wenig es braucht, dass dir dieses Label angeheftet wird und wie wenig es braucht, dass du plötzlich in diese Ecke rutschst. Nur weil du halt offenbar unangenehme Meinungen für die gerade den öffentlichen Diskurs hast, der halt ein bisschen anders tickt.
Jetzt sind wir eigentlich schon direkt im Thema des Buches, linksgrüne Meinungsmacht. Eigentlich so die Grundthese, die man aus dem Buch ziehen kann, ist, dass sich der Meinungskorridor in Deutschland verringert und er schrumpft in Richtung Rot-Grün und du beziehst dich vor allem nicht nur, aber sehr stark auf die Medien, die doch von vielen als zu staatsnah und gleichförmig in der Berichterstattung wahrgenommen werden. Jetzt arbeitest du natürlich selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja nun mal vom Staat finanziert wird. Würdest du sagen, dass es da eine besondere Prädisposition gibt in Richtung Links-Grün, jetzt auch im Vergleich zu den anderen deutschen Medien?
Also wir werden ja in dem Fall also vom Staat finanziert im Sinne von Rundfunkbeiträgen. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, wir kriegen Steuergelder und deswegen sind wir direkt der Regierung unterstellt.
Ja, aber es ist ja eine Art Steuer.
Ja, also kann man schon sagen, eine Art Steuer, aber da will ich, also dadurch, dass dieser Vorwurf so häufig kommt, wir würden Regierungspropaganda verbreiten, da bin ich dann immer ein bisschen empfindlich und sage, ja, aber also genau deswegen gibt es halt dieses Modell mit dem Rundfunkbeitrag, deswegen kommt dieses Zettelchen dann oder dieser Brief reingeflattert, was jeden ärgert, aber deswegen wird es nicht gleichzeitig irgendwie abgezogen vom Arbeitslohn oder so. Also es hat schon so seinen Sinn dahinter. Ja, also ich finde, dass letztendlich das, was wir beim Öffentlich-Rechtlichen machen, finde ich an sich, kann man schon sagen, dass wir hin und wieder linksgrünere Positionen verbreiten. Also wir haben natürlich auch eine enorme Macht als ARD und ZDF. Also wir sind wahrscheinlich deutlich einflussreicher als jetzt eine einzelne Zeitung, die in Summe natürlich auch sehr einflussreich sind. Aber wenn wir uns Thema vornehmen und das wird dann durch alle Kanäle gespielt, auf allen Regionalsendern auch noch, also man kann sehr schnell eine Wucht entfalten, da gebe ich recht. Und ich glaube, wir haben auch, was ich so bemerkt habe, wir ziehen halt auch eine bestimmte Art von Menschen an Nachwuchsjournalisten, die glaube ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein von mir, aber ich glaube, zu uns kommen eher Leute, die wollen geliebt werden von den Menschen und von Kollegen und die haben eher ein stärkeres Harmoniebedürfnis. Und wenn du zum Beispiel zu Springer gehst oder noch stärker zu Bild oder zu irgendwelchen abseitigen Medien, wo man weiß, die werden auch manchmal hart angefasst in der öffentlichen Debatte, dann musst du schon ein gewisses, du musst da dahinter stehen, du musst ein bisschen mutiger sein, finde ich. Das aushalten dann am Ende. Und Ich glaube, das ja deswegen so ein Schlagmensch, der eher bei uns landet und die, glaube ich, deswegen auch manchmal so angefasst sind, wenn dann auf den Öffentlich-Rechtlichen eingedroschen wird, weil sie das nicht gewohnt sind oder eigentlich das nicht in ihrem Berufsbild sozusagen tragen, dass man sich auch, also dass man nicht immer nur gut ankommen kann bei den Bürgern. So habe ich den Eindruck, dass man da sehr viel Vorschusslorbeeren irgendwie aus den vergangenen Jahren glaubt zu haben, dass man da nichts falsch machen kann, wenn man da beim Öffentlich-Rechtlichen ist. Was ich auch unterschreiben würde, aber ja, man wird dann halt auch mal von manchen Leuten ziemlich gehasst. Das gehört, finde ich, zum Journalismus dazu.
Du beschreibst das im Buch ja als eine Art Herdentrieb, der im Journalismus herrscht. Diese Suche nach der gegenseitigen Bestätigung, dieses Selbstreferenzielle.
Ja.
Du hast gerade angesprochen, dass es im Öffentlich-Rechtlichen sehr stark ist. Ich würde jetzt mal in Frage stellen, dass das bei Springer anders ist. Es ist halt, glaube ich, bei Springer eher so eine Art Wagenburg-Mentalität. Ich glaube, dieses Selbstreferenzielle ist da genauso stark, nur halt anders ausgestaltet.
Ja, das kann sein, aber das Ding ist ja, die haben eine gewisse Tendenz beim Verlag und so ist es ja bei jeder Zeitung auch. Und dann finde ich immer, ist es auch irgendwie okay, dass es dann so eine, ja, dass man dann vielleicht auch in einem gewissen Korridor da nur berichtet, weil man das halt als Linie hat und dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Das Problem beim Öffentlich-Rechtlichen ist natürlich, dass wir alle Seiten zu Wort kommen müssen, lassen müssen. Wir müssen ausgewogen berichten und das macht es dann so, finde ich, so schwer, weil wenn du dich halt dann praktisch zu sehr an den Kollegen koorientierst oder wenn du da zu einseitig unterwegs bist, dann finde ich es auch gerechtfertigt, dass Leute anfangen, unseren ganzen Auftrag zu hinterfragen. Und das also ist für mich dann, ja, deswegen sehe ich da zum Beispiel bei der Taz oder so, ich meine, natürlich finde ich die Berichterstattung da oft auch irgendwie komisch oder frage mich, wie man auf sowas kommen kann. Aber das ist ja also einfach deren linke Tendenz dann und dann darf das da stattfinden und das finde ich völlig legitim. Also es muss ja alle Seiten geben. Also da bin ich auch niemand, der sagen würde, oh Gott, das muss irgendwie wegverboten werden. Wäre ich ja total antidemokratisch irgendwie. Ich finde nur, es muss halt alles vorkommen dürfen und auch mit den Journalisten, die nachströmen, muss halt auch, finde ich, gewährleistet sein, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass das Mediensystem relativ plural ist, weil ich merke, dass es halt schon so ist, dass der Journalismus bestimmte Menschen anzieht von einem bestimmten Schlag und das sind dann eher Sozialwissenschaftler, die eh schon studiert haben und keine Juristen oder BWLer oder irgendwelche Leute, die erstmal eine Ausbildung gemacht haben und dann wirklich einen ganz anderen Blick vielleicht auf die Welt haben. Das sehe ich als großes Problem, dass man sich da medial schon ein wenig abkoppelt von den Menschen, von der Durchschnittsbevölkerung.
Aber wie rum glaubst du denn, ist die Kausalität? Ist es so, dass Menschen, die eher die eher links ticken, die eher ein hinterfragendes Weltbild haben, eher ein reflektiertes Weltbild haben, eher in den Journalismus streben? Oder ist es eher andersrum, dass Menschen, die journalistisch arbeiten, dann eher in diesem Prozess eher ein linkeres Weltbild entwickeln? Also warum glaubst du, sind konservative Positionen relativ im Journalismus relativ unterrepräsentiert?
Also ich glaube schon, dass es sehr viel mit der Ausbildung zu tun hat. Also dass die meisten von uns studiert haben und dann eben fürs Studium an sozialwissenschaftliche Fakultäten gehen und dort halt, also entweder sie sind schon links und haben sich deswegen das Studienfach ausgewählt oder sie werden halt durch ihre Kommilitonen, durch das ganze Umfeld so, weil es da halt, also man braucht wirklich, bei den Hochschulwahlen braucht man sich nur die Ergebnisse anschauen und dann sieht man, welche Fakultäten, es war bei mir in Regensburg auch so, welche Fakultäten da wie wählen und es war sehr eindeutig, dass da halt die BWLer und die Juristen, die Mediziner, die Mathematiker, ich würde mal sagen bodenständigere oder auch handfestere Studiengänge, die auch mit direkt angegliedert sind, vielleicht dann direkt an Beruf dann, also eigentlich Berufsstudiengänge eher, dass die halt deutlich konservativer oder halt im Sinne von FDP liberaler gewählt haben. Und der Rest war dann halt bei uns so bunte Liste oder die Grünen, als sie dann auch mal eine Hochschulgruppe hatten an der Uni. Also da merkt man ja schon, wenn der Journalistennachwuchs sich daraus rekrutiert und diese Leute strömen dann mehrheitlich in die Medienhäuser, dass da wahrscheinlich nicht alle Perspektiven gleichrangig Platz finden, weil man oft dann halt für die andere Seite oder für eine andere politische Positionierung kein Gespür hat. Und dann halte ich das schon für problematisch. Und das sehen wir. Also ich finde, das ist dadurch, dass mittlerweile alternative Medien so stark geworden sind und wir auch dann wir etablierten Medien in Anführungsstrichen uns dann darüber aufregen, wie viel Einfluss offenbar dann so rechte Portale haben und sich darüber aufregen und wie demokratiegefährdend das ist und so, da muss ich dann innerlich auch so ein bisschen lachen, weil ich mir denke, natürlich finde ich das auch nicht gut. Also es gibt wirklich Medien oder alternative Portale, wo ich mir denke, das ist echt, es kann schon gefährlich werden, das kann ich schon nachvollziehen, einfach weil da nicht mehr das ist kein Journalismus, das ist Aktivismus und Stimmungsmache, aber man hat sich das Ganze doch selber eingebrockt. Also in meinen Augen hat man gerade Leute auf der bürgerlich-konservativen Seite, denen hat man keinen Raum mehr oder zu wenig Raum mehr gegeben. Mit ihren Themen sind nicht mehr vorgekommen. Also haben sich da einfach Plattformen gegründet und auch Alternativmedien, reitschuster.de und alles Mögliche, wo also alle möglichen Ausformungen ja und auch YouTube und Influencer, die da sehr viel Reichweite mittlerweile bekommen mit eher Aktivismus. Das ist ja kein Journalismus, aber das nehmen die Leute trotzdem als Information her. Und es ist in meinen Augen nur so gekommen, weil man einfach diesen Leuten kein Angebot gemacht hat. Also, und da könnte ich mich wirklich aufregen, weil man hat sich eigentlich sehr viel von dem, was man jetzt heute bemängelt, hat man selber verbrochen.
Also ich höre da gerade raus, du hast ja gerade schon die Taz angesprochen, du hast jetzt die alternativen Medien angesprochen, das heißt, du würdest wahrscheinlich nicht Julia Klöckner zustimmen, die jüngst die Taz und das Portal News gleichgesetzt hat, richtig?
Das habe ich jetzt von ihr gar nicht, dieses Zitat habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß natürlich, dass sie so ein Fest oder eine Veranstaltung geplant hatte, wo dann derjenige, der News finanziert, dann hatte, glaube ich, den Hut auf bei der Sache.
Genau, Gotthard. Und sie hat quasi zur Verteidigung gesagt, dass News ja auch ein Portal ist, was im Prinzip der Taz entspräche auf der rechten Seite.
Ja, also ich verstehe schon ihre Analyse, dass es ist rechts eine Lücke, ist eine Lücke entstanden und die wird jetzt halt auch unter anderem von News gefüllt und links hat man die Taz. Ich weiß nicht, also ich sehe da schon noch Unterschiede im Stil, ehrlich gesagt. Also bei der Taz da, auch wenn mich viele Artikel aufregen, ist es weniger geifernd als jetzt bei manchen Inhalten von News, obwohl ich bei News auch finde, dass man fair sein muss und gucken muss, welcher Redakteur steckt dahinter, weil da gibt's auch Unterschiede. Also es gibt auch welche, die finde ich total auf dem Boden von allem, also kann man sich nicht beschweren. Also zum Beispiel Schüler fragt, das Format, das finde ich da, also finde ich alles völlig okay. Also der lädt Leute ein, redet normal mit denen, also überhaupt nichts Verwerfliches. Deswegen würde ich da immer ein bisschen, finde ich, man muss genauer hinschauen. Aber es gibt auch Dinge, wo ich mir gedacht habe, das ist kein Journalismus mehr, sondern so, wie es ja auch teilweise von denen beschrieben wird, das ist ja, die verstehen sich als politische Bewegung. Und da mache ich halt dann, das geht bei mir so die Mauer hoch und ich mir denke, das ist nicht die Aufgabe, also das sollte nicht die Aufgabe sein. Und man muss sich auch nicht so an Fox News orientieren, die, glaube ich, der amerikanischen Gesellschaft jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, weil die halt, also auch mit an der Spaltung dann letztendlich, haben mit die Spaltung herbeigeführt.
Ja, aber ich meine, es gilt ja immer so das Bon mot, dass alles, was in den USA passiert, 10 Jahre später nach Europa rüberschwappt. Oder inzwischen ist der Abstand wahrscheinlich noch ein bisschen geringer. Was steht uns da noch bevor, wenn du dir die amerikanischen Medienlandschaft und die amerikanische Gesellschaft anschaust?
Also ich glaube, dass wir, ähnlich wie es halt auch in den USA passiert, dass halt dieser Backlash, dass wir den halt auch erleben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, was wir jetzt als Regierung und als Politik haben, ob das schon der Backlash ist oder ob es noch drastischer kommt. Weil wenn sich Wähler verraten fühlen von der aktuellen Politik, dann wird es halt einfach weiter, dann wird das Pendel weiter ausschlagen in Richtung AfD und dann will man halt mal die Alternative am Ruder haben, damit die sich auch mal beweisen. Und ich glaube, ja, also Donald Trump wurde jetzt nicht umsonst zum zweiten Mal gewählt. Und irgendwie, also beim ersten Mal konnte es keiner glauben, beim zweiten Mal war es irgendwie schon klar, dass das werden wird. Also für mich war das jetzt keine Überraschung, er hat auch ziemlich deutlich abgeschnitten. Und manche fragen sich immer noch, wie das sein kann, dass Leute ihn wählen und wie kann man nur so ungebildet und so hohl. Also es gibt ja auch wirklich sehr starke Vorwürfe im Sinne von, dass du denen jegliche Entscheidungskompetenz absprichst. Aber ich finde, Also das wird wahrscheinlich uns in Deutschland, wenn wir nicht aufpassen, wird es halt auch blühen. Das ist meine große Sorge. Also das, was im Wahlkampf die CDU ständig vor sich hergetragen hat, wenn wir jetzt nicht die Wände reinhauen, dann wird es 2029 richtig bitter. Das wird in meinen Augen auch genauso kommen, wenn das die Leute nicht zufriedenstellt, wie man jetzt aktuell Politik macht.
Wollen wir nochmal kurz über deine Rolle als Konservative in der ARD sprechen? Ich finde es immer ein bisschen seltsam, diese Betitelung. Also ja. Ist nicht eigentlich das schon eigentlich Teil des Problems, dass man von einzelnen, in Anführungszeichen, Konservativen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht, als ob das eine Abweichung von der Norm ist? Also sollten Journalisten nicht per se eigentlich sich dadurch auszeichnen, dass sie weltanschaulich neutral berichten und nicht sich gegenseitig diese Labels geben?
Ja, also eigentlich das Ideal wäre, wir sind alle neutral und wenn wir eine Meinung haben, dann hängen wir die auch nicht nach draußen, weil wir halt auch noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen als andere Medien, weil wir eben öffentlich finanziert sind. Aber also man hat jetzt in den letzten Jahren halt gemerkt, dass diese Strategie, einfach still zu sein und seine Arbeit zu machen, nicht unbedingt zu mehr Glaubwürdigkeit führt bei den Menschen. Und dass bei mir ja auch gerade selber im Postfach sehr häufig Nachrichten ankamen von wegen, es braucht konservative Gegengewichte oder es braucht einfach Leute, die halt auch das Gegenteil verkörpern. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich kein... Man muss jetzt wirklich nicht hellseher sein, um zu merken, dass sehr viele linke Journalisten durchaus auch in der Medienwelt da sind, die auch, das kann man ja selbst auf Twitter, auf X, auf Social Media teilweise bei manchen Postings dann mitbekommen, wie die eingestellt sind. Und wenn dieses Gewicht so stark ist, dann finde ich, muss halt auch irgendwie ein Signal ausgehen, es gibt auch die andere Seite. Und deswegen jetzt auch zum Beispiel dieses Format, das wir gestartet haben, also das ich auch jetzt nicht unbedingt als konservativ verstehe, also das haben wir jetzt auch nie gesagt, aber letztlich ist es halt natürlich wildes Gegenwürsten und vielleicht ist es automatisch dann die andere Seite oder dass man dann so dieses Label konservativ abbekommt. Und ich meine, ich finde auch, das ist jetzt auch, was meine persönliche Haltung angeht, es ist auch nicht verkehrt. Es ist nur, ich weiß, was du meinst mit Widerspruch als Journalist, wenn man sich so betitelt. Aber also ja, da glaube ich, muss man sich so ein bisschen anpassen an den Zeitgeist, dass die Leute auch mitbekommen, dass es auch was anderes gibt als nur linksgrün.
Ja, und ich meine, wenn du mal ehrlich bist, es hat dir jetzt auch nicht geschadet. Also du hast ja selbst mal gesagt, eine junge Frau zieht wahrscheinlich besser als ein alter weißer Mann, wenn es um konservative Positionen geht. Und wenn man auf deine Karriere blickt, hat deine exponierte Stellung sicherlich auch geholfen. Ich meine, du hast deine eigene Sendung, du hast dein eigenes Buch. Das hättest du wahrscheinlich nicht, wenn du im Herdentrieb angepasst mitgeschwommen wärst, oder?
Ja, ziemlich sicher nicht. Aber also muss auch sagen, es war ja nicht so, dass ich mir das jetzt von Anfang an irgendwie selber zum Ziel gesetzt hat, sondern es war ja viel mit Zufall so verbunden. Also mich haben tatsächlich auch viele Medien angesprochen, die gemeint haben, sie brauchen dringend Nachwuchs, der mal anders gesinnt sind. Also ich habe wirklich, hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber ich habe so viele Abwerbungsversuche jetzt an mir erlebt sozusagen, wo ich immer auch selber häufig auch dachte, boah, das wäre ja gar nicht schlecht oder so. Aber ich bin immer jemand, der sagt, jetzt bin ich da ja schon mal und habe Volontariat gemacht und habe mir das ja immer früher erträumt, dass ich das schaffe, überhaupt ein Volo zu ergattern und dann will ich nach 2 Jahren oder 3 Jahren oder so wieder gehen. Das fände ich irgendwie traurig und habe natürlich auch durch vieles, was ich miterlebt habe, auch gemerkt, dass da eine ganz, ganz große Sehnsucht herrscht nach, nach einem Gegengewicht, das halt auch mal nicht so linke Positionen zu Wort kommen lässt. Und ich glaube, dieses in meinen Augen, dieser Platz, der da frei ist, der ist noch so viel größer. Also da bräuchte es noch ein paar andere Leute definitiv, die den Platz füllen. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass hier, also was ich halt nicht will, ist, was wird mir auch immer vorgeworfen, dass ich das Feigenblatt bin. Also ich bin ja schon froh, wenn sozusagen die ARD selber sich bekennt und sagt, boah, wir haben da jemand, sozusagen, dass ich dann, das ist ja ein Rückhalt vom eigenen Haus, weil auch das war mir ja, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt von Anfang an wusste, dass ich davor gefeit bin, irgendwie rausgeschmissen zu werden. Ich bin jetzt nicht mal fest angestellt, also die meisten bei uns sind nicht fest angestellt. Das heißt, du hängst da schon an einem gewissen dünnen Faden und ich würde sagen, es ist auch eine gewisse Risikobereitschaft dann da gewesen bei mir, weil ich ja jetzt auch jemand bin, Also wenn irgendwas passiert, dann, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt noch irgendwie zwei Kinder daheim habe und noch, weißt du, dass ich da irgendwie gucken muss, dass ich über die Runden komme und dass ich nicht so viel ins Risiko gehen kann, sondern ich dachte mir immer, eigentlich kann mir nicht so viel passieren. Also wenn es im Journalismus oder jetzt da nicht klappt, dann gehe ich woanders hin und da gibt es Medien, die mich immer noch interessieren. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich halt vielleicht irgendwie in ein Bundestagsbüro, werde irgendwo Referentin oder eine Stiftung oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die einem offen stehen, wo eigentlich, wenn ich rational nachgedacht habe, immer gemerkt habe, naja, also so viel, also mir kann gar nicht so viel passieren, weil mir, also das einzige Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du irgendeine unhaltbare Aussage machst, wo dann wirklich niemand mehr mit dir zusammenarbeiten will. Aber das, wie ich eingestellt bin, kann mir das kaum passieren, außer dass mir richtig böse jemand was unterstellt. Davor habe ich natürlich Sorge, dass dann andere auch drauf reinfallen. Aber ansonsten hatte ich da, ja, war ich mir da relativ bewusst, dass ich, also ehrlich gesagt, dass ich viel zu sehr Mitte und liberal in manchen Punkten bin, als dass ich irgendwie, dass mir irgendwie rechts außen da irgendwas ganz Schlimmes an Gesinnung vorgeworfen werden kann. Und ich finde es manchmal selber total irrwitzig, wenn mir Leute da so eine rechtsradikale Gesinnung andichten, weil ich mir denke, das ist so, also ich kenne wirklich sehr viele Leute auch in meinem Umfeld, die sind nochmal echt einen Ticken konservativer als ich. Und da denke ich mir auch manchmal, wow, also das ist mir jetzt echt zu hart irgendwie, weil das ist vielleicht was, wie ich vor 20 Jahren irgendwie noch okay gefunden hätte oder die Leute damals, aber ich jetzt nicht mehr. Ja, deswegen, glaube ich, bin ich da einigermaßen auf der richtigen Seite unterwegs.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das eine ist natürlich die politische Überzeugung und die, wie du sagst, Gesinnung. Das andere ist natürlich die Art der Kommunikation und auch so ein bisschen die Lust an der Provokation. Und ich glaube, das ist ja eine Sache, die man dir nicht absprechen kann. Und in dem Zusammenhang ist mir ein interessanter Vergleich aufgefallen. Du hast ja in der ersten Folge von Klar auch Jette Nietzhardt interviewt, als es zum Thema Migration ging. Wie habt ihr euch verstanden? Wie lief die?
Also ich muss sagen, ich finde, also sie ist natürlich politisch wo ganz anders unterwegs und das, was sie gesagt hat, fand ich oft auch, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Aber sie ist natürlich ähnlich alt wie ich. Also wir haben davor auch geredet über ihren Hang zur Provokation und so. Und dann hat sie auch gemeint, naja, aber wir sind doch eine Jugendorganisation, wir müssen das ist doch unsere Aufgabe. Und dann muss ich halt, da würde ich auch sagen, ja, das ist deren Aufgabe. Und jede Jugendorganisation, die dazu zu lasch ist und sich nichts traut, da muss man sich auch fragen, ob es die überhaupt noch braucht. Also ich finde schon, dass auch die jungen Grünen durchaus auf den Putz hauen dürfen. Ich fand es auch, also ich finde vieles, was jetzt Jette Nietzhardt gemacht hat, finde ich auch dann wieder übertrieben, aber vielleicht auch, weil das halt überhaupt nicht meine Haltung ist. Aber jetzt zum Beispiel ihren All Cops Are Bastards T-Shirt und Cappy und so, was sie im Bundestag getragen hat, ich fand das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Also ich meine, man wurde sie halt im Aufzug da, also hat sich erst, war ja eine Story, ich glaube, da wollten sich Leute halt auch über sie aufregen und sie irgendwie vielleicht auch ein bisschen wegkriegen. Also die war ja auch ein Dorn im Auge dann von ihrer eigenen Partei und sucht ja jetzt auch nach einem Job und so und wo sich auch wieder Leute über sie lustig machen. Ich krieg da natürlich auch immer, also obwohl ich sie auch schrecklich finde in vielen Punkten, nicht dadurch, dass ich glaube, ja, man vieles auch dann nachvollziehen kann oder ich so ein bisschen was kann ich bei ihr nachvollziehen und finde das auch manchmal gemein, wie sich Leute auf sie einschießen und ich weiß dann ja auch, wie manche Dynamiken entstehen und was da bei ihr ankommen muss. Also kann ich mich da über sie zum Beispiel jetzt gar nicht so aufregen. Also, ja.
Ja, verstehe ich. Nee, ich kam nur drauf, weil ich ja schon ein gewisses Geschäftsmodell in der Provokation von Jette Nietzhardt ist ja zum Beispiel die Aussage bekannt, dass sie unter anderem deshalb bei den Grünen ist und nicht bei den Linken, weil sie ansonsten unter vielen radikal linken Stimmen untergehen würde und eben nicht der Stachel im Fleisch des Partei-Establishments wäre. Und es ist ja so ähnlich wie bei dir und deiner Rolle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also wenn du jetzt bei Springer wärst zum Beispiel, würdest du wahrscheinlich nicht so sehr exponieren wie jetzt im NDR-Format Klar oder beim Bayerischen Rundfunk.
Ja, das stimmt schon. Obwohl ich finde, jetzt gerade bei dem Format, da haben wir, was ist da polarisieren oder was, also ich persönlich, also was ich da gesagt habe als Moderation, und da war ja nichts in meinen Augen provozierend in dem Sinne. Also wir haben das ja sehr sachlich gehalten dann. Und was uns vorgeworfen wurde, war ja vor allem dieser erste Satz, was jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen. Und wenn das schon das höchste Maß an Provokation ist und die Leute sich darüber aufregen, dann ganz ehrlich, dann wollen sie sich doch darüber aufregen. Und dann kann man mir doch nicht vorwerfen, dass ich polarisiere, weil sonst würde ich also am Ende nur noch weich gewaschen irgendwas runterbeten und selbst da würde wahrscheinlich irgendjemand jemand sagen, aber dieses eine Wort, das war wieder mal falsch gewählt und letztlich zensierst du dich dann so dumm und dämlich, dass am Ende willst dann niemand schauen, weil es halt einfach zu weich gewaschen ist. Also man kann es den Leuten halt auch nicht recht machen irgendwie. Und also wenn das Jette Nietzsche wirklich so gesagt hat, dass sie halt nicht auffallen würde bei den Grünen, bei den Linken nicht auffallen würde, deswegen zu den Grünen gegangen ist, dann habe ich da durchaus auch etwas strategisches Verständnis. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass sie ist ja nach, also die Führungsspitze von den jungen Grünen sind ja gegangen, weil sie sich nicht mehr mit der eigenen Partei identifizieren konnten, wegen der Regierungspolitik. Und dann kam ja erst Jette Nietzsche und ihr Co-Vorsitzender. Und das heißt, eigentlich hätte das viel milder werden und sanfter werden müssen von der Führung her. Und dann hat mich gewundert, dass sie so reinhaut oder dass sie das so draufhaut, weil das war ja eigentlich nicht der Plan sozusagen, was die Führung davor sich gesetzt hat. Und ich habe mich immer gefragt, ob nicht der richtige Platz dann für Jette wäre, auch zu dieser Abspaltung der grünen Jugend zu gehen, weil ich glaube, die haben ja eine eigene Jugendorganisation gegründet oder wollten das zumindest.
Okay, also ich halte fest, du bleibst Überzeugungstäterin bei der ARD und beim Bayerischen Rundfunk. Wenn alle Stricke reißen, dann gibt's immer noch Axel Springer oder das eine oder andere Bundestagsbüro.
Ja, also was man dazu sagen muss, ist, es ist ja nicht alles im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleich, sondern wir haben ganz, ganz viele verschiedene Redaktionen, ganz verschiedene Formate. Und ich kann mir zum Beispiel über meine Redaktion BR24, wo ich hauptsächlich gerade arbeite, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Also da regen sich eher andere auf, die sagen, die wären zu konservativ oder so. Also da hat man durchaus dann auch die Freiheit, natürlich intern zu schauen, wo es einem am besten passt. Und also weshalb ich dann auch immer so ein bisschen vorsichtig bin, wenn Leute sagen, wie hältst du es denn da aus? Naja, also ich meine, das Haus ist groß. Und es gab schon, ja klar, gibt's mal weniger nette Momente und so, aber man darf jetzt nicht alles, also wie es, ja. Man findet schon Plätzchen.
Alles klar. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Julia Rus. Wer tiefer eintauchen möchte, linksgrüne Meinungsmacht, die Spaltung unseres Landes ist seit gestern im Handel erhältlich. Und für dich jetzt zurück nach München?
Ja, genau, heute Abend.
Alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Fahrt und bis dann.
Dankeschön.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.